Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen und mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Worte des lebendigen Gottes.
Um 1830, also 200 Jahre her, bereist ein französischer Politiker Amerika. Und er schreibt ein ganz interessantes Buch, das lautet Über die Demokratie in Amerika. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht daraus zitieren, doch einen Satz werde ich daraus zitieren. Auf jeden Fall entdeckt er dort ganz vieles. Und eins schildert er in diesem Buch und ich habe ein Zitat aus diesem uralten Buch. Und er schreibt eine, Zitat, eine eigentümliche Schwermut, die auf den Bewohnern lastet, obwohl sie doch im Überfluss lebten. Eine eigentümliche Schwermut lastet auf den Bewohnern, obwohl sie doch im Überfluss lebten. Schon damals glaubten also die Menschen, 200 Jahre vor uns, dass sie instinktiv durch mehr Wohlstand, durch mehr Besitz, durch mehr Geld irgendwie die Sehnsucht nach Glück stillen könnten. Und dieser Politiker macht ein interessantes Statement. Er urteilt, Zitat wieder, der Glaube durch Wohlstand die Sehnsucht zu stillen ist trügerisch, denn die vergänglichen Freuden dieser Welt können das menschliche Herz niemals stillen, niemals befriedigen. Die vergänglichen Freuden dieser Welt können das menschliche Herz niemals befriedigen. Woher um alles in der Welt, dann möchte ich dich das fragen, stammt oder kommt diese eigentümliche Schwermut, die uns auch hier im Osten, in neuen Bundesländern, auch hier in Sachsen, auch hier im ländlichen Gebiet, im Vogtland, irgendwie trotz allen Errungenschaften, trotz allem wirtschaftlichen Aufschwung, trotz aller Bildung, trotz all dem, was wir erreichten, vielleicht hast du Kinder und vielleicht bist du in einer Beziehung, vielleicht hast du dich verliebt und fährst jedes Jahr in Urlaub, aller Aktivitäten nie ganz loslässt. Eigentümliche Schwermut. Und wenn es mal still wird. Wenn wir dem Politiker glauben, kommt die Schwermut davon, dass der Mensch sein ganzes Streben unmerklich, unbewusst auf die, Zitat, vergänglichen Freuden dieser Welt ausrichtet und sie zum Mittelpunkt seines Lebens und Denkens macht. Und genau das ist Götzendienst. Und jetzt sind wir in dieser Serie, in dieser Reihe, ihr habt es schon gesehen, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Wir wollen uns dämlicherweise, fragst du dich vielleicht, und wenn du kritisch bist, fragst du dich das zu Recht, wollen wir uns als Kirche mit Götzen beschäftigen? Und ich möchte euch ein bisschen mit in dieses Thema heute hineinnehmen und in den nächsten Predigten werden wir das noch ausfüllen und konkreter werden. Maßgeblich geht es mir heute darum, dass ich skizziere für dich, was ist das? Und wie kriege ich das los? Und das ist auch mein erster Punkt heute schon mal, was ist Götzendienst? Was ist das? Bei Götzen denken wir natürlich, und wenn du zweifelst an Gott und so weiter, und auch wir alle eigentlich, glaube ich, denken wir natürlich an primitive Völker, an irgendwelche Primaten, oder keine Ahnung was, ja, die vor Kunstfiguren niederfallen. Und vor irgendeiner Statue niederfallen und diese Statue ekstatisch anbeten und sich ritzen und irgendwas machen. Und wir natürlich auf aufgeklärte Westeuropäer sagen, so bescheuert sind wir nicht mehr, wir sind längst aufgeklärt, davon haben wir uns längst verabschiedet. Vielleicht denkst du auch, ja, die alten Griechen, die vor 2000 Jahren oder die alten Römer, da, die hatten ihre Götter und in der Tat, an jeder Wegkreuzung, wenn du damals gelebt hättest, hättest du sie sehen können. Götterstatuen, Götterbilder, Götzenbilder. Jeder Gott hatte irgendeinen Tempel, der speziell verehrt wurde. Ihr kennt vielleicht die Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit. die verehrt wurde, oder Ares, den Kriegsgott, der war für Macht zuständig. Oder Artemis ist noch bekannt, so die Göttin der Jagd, sie war zuständig für Wohlstand, für Wohlbefinden, aber auch für Sicherheit zuständig. Aber wir, bitte, wir sind doch nicht von gestern, wir glauben doch nicht mehr an Weihnachtsmann, wir sind doch aufgeklärt. Die Wissenschaft hat das doch alles. Und vielleicht bist du heute hier, du kommst aus einer anderen Kirche, aus einer anderen Gemeinde, du bist so mit Gott, meinst du zumindest, ganz gut unterwegs und du fühlst deinen christlich sozialisierten Pulsschlag und der ist relativ lebendig heute. Und auch du so in dir als moderner Frommer, wenn du ganz ehrlich bist, schaust du manchmal auf die anderen Religionen herab. Ja, die Hindus, die über 1 Million Götter haben und die diese verehren. Aber wir doch nicht, oder? Ich habe für dich eine frustrierende Geschichte. Und eigentlich für euch alle eine frustrierende Geschichte. Johanna hat den Text schon zitiert, der uns heute ein bisschen beschäftigen wird. Und dieser Text handelt von Gottes Volk, von den Frommen, von den Religiösen, die Gott kannten. Und dieses Volk hatte Gott aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Und er hatte gesagt, ich liebe euch, ihr seid meine Kinder. Und ich möchte euch bei mir haben. Und ich verspreche euch, dass ich euch in ein Land führen werde, wo eure Sehnsucht gestillt wird. Und während sie auf der Reise in dieses Land waren, waren sie 3 Monate schon in der Wüste unterwegs und vieles war steinig und schwer. Und sie kommen an einen Berg und da sagt Gott, ich möchte mich euch zeigen. Aber nicht dem ganzen Volk, ihr müsst diesen ganzen Berg absperren, ihr müsst Absperrband darum bauen, weil ihr könnt diesen Berg nicht mehr anfassen, weil ich bin Gott. Und wer den Berg berührt, wird sterben. Aber euer Leiter, Mose, der soll auf den Berg gehen und ich will mich ihm zeigen, wer ich bin. Und wie ihr mich lieben könnt. Wie ihr euch als mein Volk zeigt und Werbung für mich fahren könnt, wie ihr mich lieben könnt. Und wie ihr in Freiheit leben könnt. Und Mose geht und hat eine Begegnung mit Gott und er sieht ihn nur von hinten und Gott gibt ihm diese 10 Gebote. Und Gott will seinem Volk zeigen, ich liebe euch und ich habe euch befreit und ihr seid meine Kinder. Und wenn ihr das tut, dann zeigt ihr euch als meine Kinder. Und andere werden in euch und durch euch sehen, wer ich bin. Und während Mose das aufschreibt, oben auf dem Berg, passiert unten was Eigentümliches. Das Volk, Gottes Leute, die frommen, ja, die Religiösen sagen, hey Mann, ey, boah, Moses krepiert wahrscheinlich, der ist so lange auf dem Berg. Wahrscheinlich hat Gott ihn irgendwie, wahrscheinlich ist Gott auch tot. Ach, was machen wir jetzt? Und sie haben irgendwie Langeweile und irgendwie kommt was in ihr Herz rein, was ganz Seltsames. Und sie haben eine Idee, eine blendende Idee haben sie. Und sie sagen zu dem Co-Leiter Aaron, wir bauen dir oder wir geben dir unseren ganzen Schmuck und unsere ganzen Ringe und unser ganzes, wir bringen Opfer und du und Aaron hat eine Idee und sagt, ich baue euch ein Kalb, ich gieße das alles ein in eine Form und ich bastel euch ein Kalb. Und das ist dann euer Gott, der euch leiten und führen und beschützen wird. Eine blendende Idee. Und die wird dann zur Tat. Und dann passiert es, dass dieses Volk tatsächlich dieses Kalb in die Mitte des Lagers stellt. Und das anmalt, also es ist nicht angemalt, es ist aus Gold. Und sie bauen davor einen Altar und richten ihn auf. Und sie bringen Tieropfer. Und sie tanzen wild um dieses Kalb umher. Und dann fangen sie an zu beten. Das ist unser Gott. Dieses Kalb ist unser Gott, der uns befreit hat aus Ägypten und der uns beschützen und bewahren wird. Und jetzt bitte schnall dich an, sei ganz vorsichtig. Sei ganz vorsichtig, wenn du christlich unterwegs bist und Kirche irgendwie dein Ding ist. Wir Frommen sollten ganz still sein, wenn es darum geht, dass wir uns bitteschön keine anderen Götter schaffen. Der ganze erste Teil der Bibel ist voll davon. Ist voll davon, dass Gottes Volk sich anstatt Gott andere Götter baut und bastelt. Und Gott muss ständig sagen, Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Wir sind also alle betroffen, egal wo du herkommst, wir sind alle betroffen, wenn es um dieses Thema geht. Und unsere Überzeugung als Kirche ist es, dass wir uns heute noch Götter basteln, die wir anbeten, damit sie uns was geben. Und dabei werden sie zu einer Macht, die uns beherrscht. Definition. Ich habe am Ende dieses ersten Punktes eine Definition noch für euch, um das zusammenzufassen. Und die lautet: Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns versprechen, was nur Gott uns geben kann, ist ein Götze. Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns versprechen, was nur Gott uns geben kann, ist ein Götze. Und dieses Zitat und auch unsere Reihe haben wir so genannt, ist aus einem brillanten Buch von Timothy Keller. Und das heißt, genauso wie unsere Serie, vielleicht hat er auch das Buch geschrieben nach unserer Serie, keine Ahnung. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und ich lade euch ein, wir können das nur ankratzen, dieses Thema, dass du dir dieses Buch holst und da drin liest. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Zweite Frage, was sind Götzen? Wie entsteht ein Götze? Ganz wichtiges Thema, wie entsteht ein Götze? Augustinus, ein interessanter Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert, war ein schillernder Mensch. Er hat gesoffen, was das Zeug hält. Er hat versucht, Freude überall zu finden. Er hat sein Bett mit vielen Frauen geteilt und Sex mit sonst welchen Leuten gehabt im 4. Jahrhundert nach Christus. Und er kommt an einen Punkt in seinem Leben, wo er eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat. Und er schreibt, Zitat, ruhelos ist meine Seele, bis sie Ruhe findet in dir, Gott. Und ich glaube das, wir leben alle mit einer unstillbaren Sehnsucht, einer ständigen Ruhelosigkeit. Selbst bei den schönsten Dingen bleibt ein Rest von Enttäuschung. Wenn es still um dich wird und du vielleicht dein Smartphone abendmal ausschaltest oder einen Tag auf Flugmodus schaltest, wirst du diese eigentümliche Schwermut an deiner Türe kratzen hören. Und gerade diese Leere, die scheinbar die über 10.000 Dinge, die im Schnitt jeder besitzt, nicht füllen kann, ist ein Hinweis darauf, dass du und ich für eine andere Welt geschaffen sind. Dass du und ich für eine andere Welt designed sind. Dass du zu Gott gehörst. Er will tatsächlich, dieser lebendige Gott möchte tatsächlich hier und heute dein Gott sein. Ich bin der Herr, dein Gott. Er möchte zu deinem Gott werden. Ganz persönlich. Ja, aber Gott ist doch so weit weg. Und irgendwie ist der Berg versperrt, auf dem man ihm begegnen kann. Und sein Bodenpersonal heute, ja, wie Aaron und die ganzen Leute, die eigentlich sein Volk, die eigentlich ihn repräsentieren sollen, die verhalten sich oft ganz schön dämlich. Und wenn ich sie angucke, dann die Rückschlüsse, die ich dann auf Gott ziehen müsste, sind irgendwie, ja, vernebelt, falsch. Und so passiert das Gleiche wie damals. Wie entsteht ein Götze? Weil wir geschaffen sind, weil du geschaffen bist, um Gott anzubeten. Gott zum ultimativen Mittelpunkt deines Lebens zu machen, dafür bist du geschaffen, dich quasi in deinen Gedanken, in deinem Tun, in deiner Arbeit, in deinen Gefühlen, um Gott zu drehen. Weil du geschaffen bist, dafür etwas ultimativ Wichtiges fast anzubeten, musst du, wenn du Gott aus deinem Leben rausschmeißt oder an den Rand drängst, diese Leere, die dann entsteht, musst du mit Dingen und Menschen füllen, die dir irgendwie Glück geben und Unglück fernhalten aus deinem Leben. Es ist ein Automatismus, was passiert. Und selbst säkulare Bücher, die mit Gott und Christsein nichts am Hut haben, sprechen an der Stelle von Anbetung. Wir sind geschaffen, um etwas anzubeten. Und dann passiert Folgendes. Und das ist das erste Wort schon, also wie ein Götze entsteht. Ich habe gerade Anbetung gesagt. Anbetung. Du brauchst was, was du anbetest. Damals war das irgendwie dieses Kalb. Sie stellen das in die Mitte ihres Volkes und alle Aufmerksamkeit, alles Denken dreht sich um dieses Ding. Und sie tanzen darum. Es ist die Mitte. Das, was du anbetest, ist die Mitte deines Denkens und Tuns. Das zweite ist Sehnsucht. Weil du eine Sehnsucht hast, ich mache das hier mal ran, nicht alle sehen sich, weißt du es. Weil du eine Sehnsucht an dir hast, eine Hoffnung, du hoffst dir damit, Glück zu erleben und Unglück fernzuhalten aus deinem Leben. Und deswegen betet das Volk damals, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Er soll uns führen und er soll uns leiten, dass uns nichts passiert. Und als letztes passiert das Gleiche heute, was damals auch passiert ist, du musst ein Opfer bringen. Du musst ein Opfer bringen. Und er verlangt immer mehr von dir, immer mehr Aufmerksamkeit. Und am Ende frisst dich das Ding, was dir Glück verspricht und Freiheit, es frisst dich förmlich auf. Und das, was dich frei machen soll, beherrscht dich am Ende. Deswegen ist dies problematisch. Und nur deshalb hat dieser Gott uns Leitplanken gegeben, wo er sagt, ich habe dich doch geschaffen. Und ich habe dich bewahrt und herausgeführt aus deiner Gefangenschaft. Ich möchte dir Freiheit schenken. Ich möchte doch dein Papi sein. Deshalb dreh dich doch um mich. Ich will doch dein Gott sein. Lass mich doch dein einziger Geliebter sein. Und deshalb bastle dir keine anderen Götter und dreh dich nicht um ihn. Nun sind wir an dem nächsten Punkt angelangt, wo ich euch mit hineinnehmen möchte. Was sind denn moderne Götzen? Weil ich behauptet habe, dass wir irgendwie das mit in unsere Zeit genommen haben. Was sind denn jetzt moderne Götzen? Jetzt mehr Praxis. Vorher noch ein paar Sätze zu den 10 Geboten. Die 10 Gebote sind der wichtigste Maßstab für Moral weltweit. Deswegen kennst du das vielleicht auch. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wirft die Frage auf, ja, was sind denn jetzt andere Götter? Und die Antwort ist, in diesem Text macht er überhaupt keinen Gott, weder das, was im Himmel ist, noch was auf der Erde ist, noch was unter der Erde ist. Und die Antwort ist, na klar, alles, was auf der Erde ist, was im Himmel ist, was unter der Erde ist, kann zu einem Ersatzgott werden. Alles kann an Gottes Stelle treten und zu einem falschen Gott werden. Ja, und Daniel, was sind denn konkret jetzt andere Götter? Der Rest der 10 Gebote sind sozusagen die wichtigsten Götter, die wir uns heute auch noch schaffen. Und das wird dort aufgelistet. Beispiel. Dort heißt es, heilige den Sabbat, nimm eine Auszeit als etwas ganz besonders Wichtiges. Wenn du also 24 Stunden in deiner Woche nicht schaffst, auszuruhen, deinen Ruhetag zu halten, innezuhalten von deiner Arbeit, ist vielleicht Leistung und deine Arbeit dein Götze. Wenn du neidisch auf den Besitz deines Nachbarn schaust und auf das, was er hat, das 10. Gebot, bist du wahrscheinlich von einem Gott des Besitzes, des Geldes besessen und wirst beherrscht. Wenn du deinem Mann oder deiner Frau mit Blicken nicht treu bist, ist vielleicht sexuelle Liebe dein Gott. Und so können wir jetzt die 10 Gebote durchgehen. Das Fatale dabei ist, wenn du also ein Gebot übertrittst, hast du automatisch immer das erste Gebot übertreten. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott ist nicht dein Gott. Dinge und Menschen sind dein Gott. Und so kommen wir jetzt zu dem Punkt, was sind jetzt moderne Götzen? Und ich gehe ein paar Punkte durch und skizziere ein paar Punkte. Erstens Geld, Besitz und Erfolg. Wenn das Streben nach mehr Geld, und du kannst dich da immer so einordnen, nach mehr Besitz, nach mehr Komfort, nach mehr Erfolg, alles bestimmt. Wenn deine Kinder, und ich beobachte das leider in unserer Gesellschaft, auch in unseren Beziehungen, die wir haben, immer häufiger, unter dem Komfort, wenn deine Kinder unter deinem Komfort streben, unter dem, das brauche ich auch noch, und es muss das Haus sein, und ich brauche die Karre noch, und wir müssen mehr verdienen. Wenn deine Kinder drunter leiden, deine Beziehungen drunter leiden, deine Ehe, um deiner Karriere, der Überstunden willen, dann opferst du heute noch Menschen. Du kannst auf Aphrodite herabschauen, auf die bescheuerten Griechen. Du opferst heute noch Menschen. Und wir leben in einer von Habgier so dermaßen getriebenen Zeit und Kultur. Ich könnte jetzt zig Beispiele erzählen. Geiz und Habsucht sind nicht nur schlechte Eigenschaften. Die Bibel sagt im zweiten Teil, dass Habsucht Götzendienst ist. Nichts anderes. Und die Bibel warnt uns davor, dass wir dem Geld, dass du deinem Besitz göttliche Eigenschaften zuschreibst. Ja, es gibt mir Sicherheit. Es hilft mir, alles zu kontrollieren. Es bewahrt mich vor allem Übel und es schafft tiefe Zufriedenheit. Ich möchte dich fragen, wo ist dein Geld, dein Komfort, deine Bude, dein Verdienstzettel, die Überstunden, wo ist das dein Gott? Und du darfst es nicht verlieren. Und welche Opfer bringst du, um deine Sehnsucht zu stillen? Welche Opfer? Wer leidet am Ende? Und welchen Preis bezahlst du? Und wird deine Sehnsucht gestillt? Das zweite, Schönheit. Wie viele Frauen und Männer, und ich entdecke das in den Beziehungen, und ich habe auch privat zu einzelnen Männern immer mehr, dass auch Männer krasser betroffen sind, sind besessen von ihrem Streben nach Schönheit. Immer mehr Männer haben auch Angst, dass sie nicht so ankommen bei Frauen und deswegen mehr tun müssen, mehr Sport und dass sie irgendwie von ihrem Aussehen was verändern müssen, sind getrieben von der Angst. Wie viele von uns sind besessen von ihrem Streben nach Schönheit, dass sie Depressionen bekommen und Essstörungen, weil ihr Körper nicht von den Medien diese vorgegebenen Ideale entspricht. Schönheit ist schön, ja, und du darfst dich darüber freuen, bitte. Aber wenn das Aussehen zur Mitte wird deines Lebens, wenn in unserer Gesellschaft durch all diese Castingshows, dieses Aussehen, das Äußere zur Mitte wird und du dir gar nicht mit 70 leisten kannst, nicht wie ein Teenager mit 20 auszusehen, dann ist das äußere Erscheinungsbild, deine Schönheit, dein Aussehen zur Mitte geworden. Und du betest sie an, wie Gottes Volk dieses Kalb angebeten haben. Und du hörst sie von dieser Schönheit. Eine tiefere Befriedigung, dass deine Sehnsüchte gestillt werden. Und dass du dich angenommen fühlst und bedeutungsvoll fühlst. Und ich möchte dich fragen, wie oft und wie viel drehen deine Gedanken sich um dein Äußeres? Wie viel Geld zahlst du? Welche Opfer bringst du? Wie oft und mit welcher Motivation stehst du vor deinem Spiegel? Wie oft vergleichst du dich? Und welche Ängste beherrschen dich auf dein Äußeres? Dein Aussehen, deine Falten, deine Haare, dein keine Ahnung was. Vielleicht auch das Älterwerden. Wo bist du nicht so frei, wie du meinst? Und das dritte ist eine Rubrik, die ganz besonders gefährlich sind. Das sind gute Dinge. Ich möchte über gute Dinge noch sprechen. Gute Dinge, ja, vielleicht sagst du jetzt, ja, Sex und Macht und so, das kann, ja, das, aber gute Dinge, Liebe, Familie, gute Dinge können auch zu deinem Götzen werden. Wenn diese Dinge, Liebe, Familie, eine zu hohe Bedeutung einnehmen in deinem Herzen, wenn du ihnen zu viel Bedeutung schenkst und sie zum Mittelpunkt deines Lebens machst, wenn du erwartest, dass diese Dinge dich trösten, dir Wert geben, Sicherheit und Erfüllung, dann sind sie auch Götzen. Und ich will auf Familie eingehen. Familie ist das Erste. Wenn die Familie dir das vorgibt, was du zu tun hast oder zu lassen hast, wenn du es nicht schaffst, in deiner Partnerschaft von deiner Stammfamilie abzulösen, wenn die Meinung der Familie dir wichtiger ist als die deines Partners. Und wenn die Familie ständig in deinen Gedanken kreist und du von ihrer Zuneigung, Trost oder Nähe und dein Glück abhängig machst, ist deine Familie zu deinem Gott geworden. Und du wirst von deiner Familie beherrscht. Anerkennung. Das nächste, Anerkennung ist gut, ja super. Aber wenn ich, und ich spreche von mir, weil ich das bei mir festgestellt habe, wenn ich Anerkennung zu meiner Mitte mache, wenn ich für meine Anerkennung die Wahrheit opfere und feige bin, keine Zivilcourage habe, Oder wenn ich verzweifelt darüber bin, dass andere mich nicht mögen können und deshalb zu allem Ja sagen muss. Mache ich auch noch. Kümmere ich mich auch noch drum. Damit ich das Lob anderer bekomme, weil dafür lebe ich ja. Dann ist Anerkennung zu meinem Gott geworden. Und ich missbrauche andere, für die ich ja arbeite, denen ich ja diene. Und komme über diese Anerkennungsschiene ja zu meiner inneren Befriedigung. Hilfsbereitschaft, das dritte noch. Ich könnte also eine Reihe machen darüber. Wenn dein Lebenszweck daraus besteht, dass du anderen hilfst, sprechen Psychologen davon, von Co-Abhängigkeit. Biblisch gesehen ist das nichts anderes als Götzendienst. Wenn deine innere Überzeugung ist, solange ich helfen kann und ich ein gutes Gefühl dabei habe und es mir dadurch gut geht, dann bin ich wertvoll, dann ist Hilfsbereitschaft zu deinem Götzen geworden und dann bist du dem auf den Leim gegangen. Und lass mich das noch deutlich sagen, je besser das Ziel, das du verfolgst, desto größer ist die Gefahr, dass es Götzenstatus bekommt. Gerade die guten Dinge, und das kann auch der Dienst, der Job innerhalb der Kirche, in dein Ehrenamt sein, gerade die guten Dinge gaukeln uns vor, dass sie uns garantiert befriedigen und uns Hoffnung geben. Und es ist meine Überzeugung, dass alles zum falschen Gott werden kann, vor allem die besten Ziele im Leben. Vor allem die besten Ziele im Leben. Und das führt mich zum letzten Punkt, Götzen entzaubern. Und diesen Punkt kann ich auch nur andeuten. Wir haben ja deswegen eine Predigtserie dazu. Götzen entzaubern. Und das ist jetzt so die Frage für dich heute und auch für die nächsten Predigtreihe, für die nächsten Themen. Wie kann ich denn herausfinden, was mich sozusagen belastet, wo ich Götzen auf dem Leim gehe? Und ich habe drei Prinzipien, die euch helfen können. Die ersten zwei sind total scheiße, sie sind total unangenehm und das dritte auch nicht besser. Also, erstens. Das erste ist Leiden. Leiden, etwas ganz Schlechtes. Wir neigen als Gesellschaft dazu, mit Leid ganz schizophren umzugehen. Wir schieben es wie ein Bulldozer vor sich hin. Die Frommen beten es weg. Und es darf nicht sein. Gott, du musst mir, und wenn ich nur genug Glauben habe, dann wirst du mir auch immer, dann werde ich immer auf 100 Meter 8 Sekunden laufen. Und unsere Gesellschaft schiebt das Alter weg und die Krankheit weg und den Tod weg. Und ich wage zu behaupten, finde jemand, der heute leidensbereit und leidensfähig ist in unserer Gesellschaft. Doch gerade im Leiden. Und vielleicht bist du hier heute. Du leidest an deiner Gesundheit oder an einem Verlust. Und du hast Fragen und du klagst Gott an. Gerade im Leiden und im Zerbruch werden unsere Götzen entlarvt. Die Unfreiheit, die Sklaverei, wo wir an Dingen hängen, die uns nicht halten. Solange alles reibungslos läuft, wird es kaum gehen. Meine persönlichen Götzen habe ich immer durch Verluste und Schmerzen sozusagen realisiert. Und ich habe drei Stück einfach nur kurz genannt. Das eine ist, ich bin irgendwie vor ein paar Jahren beim Klettern abgestürzt und alles war zertrümmert. Mein ganzer Fuß war Matschebrei und ich musste ein halbes Jahr zu Hause liegen. Und es ist mir schwer gefallen, weißt du warum? Nicht, weil der Fuß Matsche war, sondern weil ich nichts mehr machen konnte. Ich konnte nichts mehr leisten. Und ich konnte nichts mehr geben. Und ich konnte nicht mehr machen und machen und ich lebe davor, etwas zu machen. Ich konnte nichts mehr machen. Das hat es entlarvt, dass meine Leistung mich besitzt. Ich kann es mir nicht leisten, ruhig zu sitzen. Kritik war das Nächste. Was zeigt das über mich, habe ich mich gefragt in den letzten zwei Jahren, dass ich so verzweifelt bin, wenn ich kritisiert werde. Warum kann ich mit Kritik so schwer umgehen? Ja, weil mein Götze Lob und Anerkennung ist. Ich bin deswegen unterwegs, um von den anderen gelobt zu werden. Und wenn ich kritisiert werde, wird es in Dreck getreten. Und das Dritte, ich habe euch schon öfters davon erzählt, Geld. Was zeigt es über mein Herz? Und das muss ich frustrierenderweise feststellen, wenn meine Gedanken sich zu oft darum drehen, was ich verdiene, wie viel auf meinem Konto ist und ich dafür einen Preis zahle, ein Opfer, das unsere Beziehung sogar neigt zu zerstören. Meine Frau manipuliert und sie kritisiert und sie verdächtigt. Mein Götze ist mein Geld, weil es meine Sicherheit ist. Und deswegen mein Ratschlag an dich, nimm deine Konflikte, beam sie nicht weg, Smartphone sie nicht weg. Nimm sie ernst. Deine Verluste, die Gefühle, die du dabei hast, nimm sie wahr. Wenn die Weltwirtschaft in der Krise ist, dann wanken die Götzen, denen du vertraust. Oder denen wir als Gesellschaft vertrauen, und so ist es auch in unserem Leben. So ist es in den persönlichen Krisen genauso. C.S. Lewis sagt, das ist ein tolles Zitat, was ich irgendwo gefunden habe, er sagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen, aber ruft er laut. Sie sind das Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Schmerzen sind das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzuwecken. Nimm deine Leiden ernst. Das zweite ist ähnlich kantig, Trauer oder Verzweiflung. Wenn du leidest, wenn du etwas verlierst und etwas anderes, sagen wir mal, etwas anders läuft, als du geplant hast und du Gott nicht verstehen kannst, wie er ist und warum er so ist, trauerst du oder bist du verzweifelt? Was ist der Unterschied zwischen Trauer und Verzweiflung? Weißt du, Verzweiflung ist unerträglich gewordene Trauer oder ist unerträgliche Trauer. Und der Unterschied zwischen beiden ist meistens Götzendienst. Weißt du, Trauer ist ein Schmerz, für den es einen Trost gibt. Du hast andere Freunde, du hast andere Quellen deines Glücks. Es gibt immer noch einen Trost für dich, eine andere Quelle, die dich tröstet. Aber für Verzweiflung gibt es kein Heilmittel. Weil du dein einziges Ziel, weil du deine Lebensmitte verlierst. Ich möchte dich fragen, wo trauerst du und wo bist du verzweifelt? An welchen Stellen? Was zeigt es über dein Herz? Wo weist deine Verzweiflung auf die Götzen hin, die zur Mitte deines Lebens geworden sind? Und damit sind wir beim letzten Herzensfragen. Wir sind gleich auf das Ziel geraten. Herzensfragen. Und ich habe einfach drei Fragen für dich und du kannst die dir gerne notieren oder in deinen Kopf oder in dein Smartphone hämmern. Erstens, sie helfen uns herauszufinden, wo du innerlich verankert bist. Erstens, was sind deine größten Träume? Was ist ständig in deinen Gedanken? Gib eine Antwort drauf. Zweitens, was sind deine größten Albträume? Was darfst du niemals verlieren? Und drittens, was macht dich besonders ärgerlich, wütend oder mutlos? Wo sind heftige Gefühle und Zorn in dir? Diese Fragen helfen dir, deine Götzen zu entlarven. Und du wirst feststellen, dass wenn du, was dein Herz angeht, dass du so nicht so gut bist, wie du immer dachtest. Dass dein Herz an Dingen hängt, die du nie für möglich gehalten hast. Und dass du nicht so frei bist, wie du immer gedacht hattest. Sondern ziemlich abhängig von Dingen. Aber das reicht nicht, dir diese drei Punkte in den Kopf zu hämmern und diese drei Fragen zu beantworten, wenn du von der Macht, die dich beherrscht, loskommen willst, dann gibt es nur eine einzige Lösung. Nur eine. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du darfst dich dem wahren Gott zuwenden. Und er will heute neu, vielleicht das erste Mal, der Herr und König in deinem Leben sein. Der dich gemacht hat, der dich kennt, möchte nicht mehr und nicht weniger als die Mitte, der Anker deines Lebens sein, deine Sicherheit, deine Bedeutung und dein Glück. Und wir kommen jetzt zu einer Zeit, weil uns das als Kirche sehr wichtig ist. Diese Zeit heißt einfach dein nächster Schritt. Und es ist uns wichtig, dass wir Antwort geben auf das, was wir hören, dass wir einen nächsten Schritt gehen. Das kann manchmal ganz praktisch sein, aber auch manchmal theoretisch. Dein nächster Schritt, was kannst du ganz praktisch heute tun oder nächste Woche tun? Weißt du, Gott zur Mitte deines Lebens zu machen und diese Götzen zu verlieren, ist ein lebenslanger Prozess. Es dauert unser ganzes Leben. Mir ist in den letzten Jahren so viel aufgefallen. Aber selbst ein langer Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Und vielleicht ist heute für dich der erste Schritt wie folgt. Dass du, und du hast jetzt eine Zeit, wir werden einige Lieder singen, wo es sich darum dreht, wer Gott für uns ist und dass er die Mitte sein möchte. Und ich habe es genannt hier und jetzt. Dein Schritt kann heute sein, dass du ein Gebet formulierst. Dass du aufstehst, dass du das still für dich machst, dass du betest, Gott, ich möchte mich heute neu dir wieder zuwenden. Vergib mir, wo ich, und dann setzt du diese Dinge ein, zur Mitte meines Lebens gemacht habe. Das entehrt dich. Und das raubt mir Freiheit, das beherrscht mich. Sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Werde du mein Gott. Das ist das, was du tun kannst, während der Zeit, die wir jetzt gleich haben werden. Ich möchte dich auch noch ermutigen, wir haben hier vorne so eine Gebetsecke eingerichtet, immer nach dem Gottesdienst, und dort Leute, die mit dir beten können. Wenn du Fragen hast, wenn du mit jemand beten möchtest, wenn du mit jemand dieses Gebet sprechen möchtest, dann ist dein Schritt, dorthin zu gehen. Und das Letzte, was du machen kannst, diese Woche oder in der Zeit jetzt, was da beginnen kann, nimm dir nächste Woche, notier dir das, eine Stunde Zeit, du hast 168. Nimm dir eine Stunde Zeit von diesen 168. Nimm dir einen Zettel und einen Stift. Hier sind geile Zettel und Stifte hier drauf. Die kannst du dir mitnehmen, Merkzettel und so weiter. Und beantworte für dich diese drei Herzensfragen. Was sind meine größten Träume? Was sind meine größten Albträume? Und was sind meine heftigsten Gefühle? Und bete, Gott, zeig mir die Abgründe meines Herzens. Und die Macht, die mich beherrscht. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Gott möchte nicht mehr und nicht weniger als das Zentrum deines Lebens sein. Und ich will dich einladen, dem heute Antwort zu geben, indem du einen Schritt gehst.